Hier ist Matthias vom Stern. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, schaut unbedingt auf stern.de vorbei. Wir haben ein riesiges True Crime-Angebot. Unzählige, aufwendig recherchierte Reportagen, mehrere Dokumentarfilme und alle 12 Staffeln unseres exklusiven Podcasts Wahre Verbrechen. Dort erzählen wir in jeder Folge einen spannenden Fall. Und jetzt geht es weiter mit Luchterhand. An einem Abend in Neukölln sitze ich vor einem Currywurst-Imbiss. Der Laden spielt in unserem Fall eine besondere Rolle. Alexander Luchterhand war hier nämlich Stammgast. Genau hier war er auch an dem Abend verabredet, an dem er verschwunden ist. Und jetzt, 20 Jahre später, warte ich vor dem Imbiss auf einen Mann, der mir davon erzählen kann.
Hi.
Hallo.
Schön, dass es klappt.
Wir holen uns was zu trinken und setzen uns auf eine Bierbank.
Dankeschön.
Magst du einfach mal so in ein, zwei Sätzen dich vorstellen und welche Verbindung du zu Alex hattest?
Hallo, ich bin Carsten und ich war mit Alex befreundet, weil er etwas gesammelt hat, was damals schon relativ ungewöhnlich war, nämlich die sogenannte Laserdisc. Die Laserdisc muss man sich vorstellen als der Opa der DVD. Die ist so groß wie eine Schallplatte und man muss sie nach ungefähr 60 Minuten umdrehen.
Carsten hat früher in einem Geschäft für Filme gearbeitet. Und Luchterhand war einer seiner besten Kunden.
Was hat er so dagelassen bei euch im Laden?
Bestimmt 1000 immer mindestens, wenn nicht noch mehr. Also er hat auch sehr, sehr hochwertige Sachen gekauft, wo du denn, was weiß ich, 18 Platten in einer Box hattest oder so. Wenn du eine ganze Fernsehserie gekauft hast.
Kannst du dich an so deinen ersten Eindruck von ihm erinnern?
Er hat halt ein Portemonnaie gehabt, wo wir andere auch spaßeshalber mal gesagt haben, was alleine aufgehen würde, wenn er es hier auf den Tisch legen würde, weil es so voll war. Und weil er halt auch wirklich, wenn er was Dickes gekauft hat, also umfangreich, er das Geld halt bar hatte. Insofern, das ist schon eher selten, weil der normale Sammler pfeift immer auf dem letzten Loch und kauft sich sein Krempel so zusammen.
Alle sagen, dass Luchterhand mit seinem Geld geprahlt hat. Angeblich soll er eine 250.000 Euro im Jahr verdient haben. Er versteckte es bündelweise in seiner Wohnung. Von einem hohen sechsstelligen Betrag ist die Rede. Ich fand das widersprüchlich. Im Hochhaus hat er sich hinter 4 Schlössern verbarrikadiert. Und draußen hat er allen gezeigt, was bei ihm zu holen war. Der 8. Mai 2005 war ein Sonntag. Um 19 Uhr wollten sich Luchterhand und Carsten hier am Imbiss treffen. Carsten hatte mal wieder neue Filme für seinen Edelkunden organisiert.
Na, ich saß hier und verging einige Zeit. Niemand tauchte auf. Ich denke mal so 10, 15 Minuten später werde ich das erste und dann zweite Mal angerufen. Dann die ersten beiden Malen klingelte sein Telefon. Beim dritten Mal war es dann aus. Dann habe ich vielleicht auch noch mal probiert und so, aber ich war dann schon verärgert, dass es offensichtlich aus ist. Also man kann ja sagen, mir ist was Schlimmes passiert, ich schaff's nicht oder sowas. Aber aus ist dann schon, finde ich, ein bisschen frech.
Carsten ahnte nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert sein könnte. Er war einfach nur sauer, dass Luchterhand nicht ans Handy ging. Dabei konnte Luchterhand wahrscheinlich nicht mehr rangehen. Wahrscheinlich war er da schon bei seinem Mörder. Ihr hört Luchterhand. Ein Podcast über einen ungeklärten Mord. Und ein Hinweis, der alles ändern könnte.
Wir haben verstanden, wir sind unterwegs.
Mein Name ist Matthias Bolsinger und das ist Folge 4. Funkstille. Stellt euch vor, ihr würdet von jetzt auf gleich spurlos und ohne Grund verschwinden. Wie lange würde es dauern, bis irgendwer aus eurem Umfeld Alarm schlägt? Eure Familie, Freunde, Kollegen, irgendwer. Wahrscheinlich nur ein paar Stunden. Oder? Bei Alexander Luchterhand war das anders. Er war ein Einzelgänger. Er lebte allein. Er hatte keine Familie. Und er war sein eigener Chef. Selbst sein Geschäftspartner Andreas hat sich erstmal keine Sorgen gemacht.
Es gab hin und wieder mal Momente, wo Alex einfach 3 Tage, 4 Tage mal verschwunden war und niemand was gesagt hat. Deshalb kam die Aktion mir erstmal nicht verdächtig vor.
Irgendwann aber fing das Umfeld von Luchterhand dann doch an, sich Gedanken zu machen. Es war einfach untypisch, dass Luchterhands Handy aus war. Das letzte Mal, dass jemand durchkam, war an jenem Abend des 8. Mai. Aber dieser Anruf eines Bekannten wurde weggedrückt. Und danach gab es nur noch die Ansage des Netzbetreibers, dass der Teilnehmer nicht erreichbar sei. Ein Fotograf, mit dem Luchterhand damals zusammengearbeitet hat, hat es persönlich an Luchterhands Tür versucht. Aber niemand hat aufgemacht. Doch ein anderes Mal, da war es schon nach Mitternacht und finster, da hat dieser Fotograf von der Straße aus plötzlich Licht in Luchterhands Wohnung brennen sehen. Der Fotograf rief direkt bei Luchterhands Geschäftspartner Andreas an, der ja gleich nebenan gewohnt hat.
Und bin dann halt in mein Esszimmer gegangen, habe mich über die Brüstung gebeugt und habe gesehen, dass bei Alex noch Licht gebrannt hatte.
Aber es war niemand zu sehen?
Nein, war keiner zu sehen. Ich habe ja nur Einblick auf den kleinen Bereich des Esszimmers gehabt. Und die ganze Wohnung kannst du nicht überblicken. Also.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt damals warst du eigentlich davon überzeugt, okay, der ist wieder da.
Ja, habe ich gedacht. Habe ihn auch versucht zu erreichen, telefonisch. Ist aber keiner rangegangen.
Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
In derselben Nacht hörte eine Nachbarin Lärm aus der Wohnung von Luchterhand. Sie beschrieb es als ein kurzes Poltern, so als würde ein Klodeckel zufallen. Irgendwann kam das Andreas und anderen Leuten aus Luchterhands Umfeld alles so komisch vor, dass sie sich zu einer Art Krisensitzung zusammengerufen haben. Treffpunkt war ein Hotel am Alexanderplatz, das Park Inn. Neben Andreas waren es 3 oder 4 weitere Männer, Bekannte von Luchterhand und Geschäftspartner. Sie haben beraten, was sie nun unternehmen sollten. Luchterhand als vermisst melden wollten sie nicht. Das hatte einen guten Grund.
Also diesen Befragungen durch die Polizei auch aus dem Weg zu gehen, ne? Weil wir haben ja mit unserer Anlage, das hat alles eine Menge Geld gekostet und auch diese Geheimhaltung war ja tierisch aufwendig gewesen und wenn es die Polizei da sofort mit ins Boot geholt hätten, die hätten die Tür aufgemacht, hätten die Funkanlage gesehen, weil Scanner teilweise eingeschaltet waren. Also das wäre alles sehr unangenehm geworden.
Vor allem, wenn Luchterhand wieder auftauchen würde.
Stell dir mal vor, weil er ja in Teilen auch ein Choleriker war, hätte er ziemlich Trouble gegeben, wenn seine Wohnung dort,
na. Seine Geschäftsgrundlage wäre kaputt.
Ja, natürlich. So ist es, ganz genau.
Nach dem Treffen im Park Inn hat Andreas gemeinsam mit 2 der Männer bei einer Nachbarin von Luchterhand geklingelt. Die ältere Dame teilte sich damals einen Balkon mit ihm. Die Männer wollten in Luchterhands Wohnung, um zu sehen, was los war. Und der schnellste Weg hinein war dieser Balkon.
Wenn man die Trennwand abmacht, die waren nur durch ganz normale Schrauben verbunden, konnte man wunderbar auf den Balkon von Alex und konnte zumindest erstmal in die Zimmer gucken, ob er vielleicht da irgendwo liegt oder ja.
Dabei ist Andreas etwas aufgefallen.
Bei ihm im Schlafzimmer lag ein Schuh. Also, der war irgendwo angelehnt und der Schuh guckte so hinterm Bett vor. Und es hätte also sein können, dass er da hinten liegt. Und das war letztendlich der Grund, warum ich gesagt habe, wir werden da auf jeden Fall rennen und nachgucken. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Scheibe einschlagen ist schlecht. Diese Scheiben sind ja ziemlich dick und die machen ziemlich viel Krach, wenn du die kaputt schlägst. Also sind wir auf die Idee gekommen, da mit dem Glasschneider uns Zutritt zu verschaffen.
Was habt ihr da drin wahrgenommen?
Es war aufgeräumt. In seinem Arbeitszimmer ein bisschen sehr unordentlich, also was heißt sehr, also ein bisschen unordentlich. Ein Teil der Scanner war angewiesen.
Was war seltsam?
Dass er einen Reisepass auf dem Tisch gelegen hat, ein Schlüsselbund zu sehen war. Und dieser Schlüsselbund war meiner Meinung nach genau der Schlüsselbund, was er immer bei sich trägt. Ja, ja, ich habe natürlich geguckt, im Badezimmer nachgeschaut und habe sofort gesehen, Rasierzeug ist noch da, Zahnpasta ist noch da.
Und da war noch eine Sache. Die Tür mit den vier Schlössern. Die war nicht abgeschlossen. Das passte nicht zu Luchterhand.
Weil er eigentlich immer abgeschlossen hat. Also selbst wenn er Müll rausgebracht hat, das war schon sehr verdächtig gewesen.
Seltsam war auch, dass Luchterhand einen schon länger geplanten Urlaub verpasst hat. Er wollte eigentlich mit einem Freund nach Minsk fliegen. Aber er ist am Flughafen nicht aufgetaucht. Irgendwann hat man auch in den Redaktionen gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Kein Wunder, für die Polizeireporter war plötzlich ihre wichtigste Quelle versiegt. Einer von ihnen war er hier.
Michael Behrendt, Jahrgang 69, Polizeireporter seit dem 18. Lebensjahr, jetzt 55 Jahre alt, habe ein bisschen was gemacht, 24 Kriegseinsätze hinter mir, mich um Kriminalfälle gekümmert und den Job eigentlich immer aus tiefster Freude gemacht.
Michael Behrendt war damals bei der Berliner Morgenpost. Heute arbeitet er bei der Bild-Zeitung. Behrendt erinnert sich noch genau, wie er merkte, dass Luchterhand verschwunden war. Er hatte nämlich ein Honorar abholbereit für ihn in der Redaktion liegen.
Und Alex war nicht erschienen, um sein Geld abzuholen. Der kam eigentlich immer regelmäßig, hat immer darauf bestanden, dass künftig pünktlich seine Kohle da ist, irgendwie, die er unter der Hand bekommen hat. Zum Glück alles verjährt. So, und da haben wir uns gewundert, wo ist der?
War untypisch für ihn.
Mega untypisch. Da war nicht zu erreichen. Das gab es bei Alex nicht. Alex war immer zu erreichen. Also das Handy klingelte zumindest. Also dass er vielleicht immer gerade nicht rangegangen ist, weil er gerade duschen oder auf dem Klo war oder sich einen Döner gekauft hat. So. Aber Alex war eigentlich immer zu erreichen und das Handy war tot. Es gab die Mailbox sprang an, glaube ich. Das ging über Tage. Und ich habe nicht sofort irgendwie agiert, sondern ich habe schon ein bisschen gewartet und habe mich auch mit anderen Leuten beraten und so weiter.
Behrendt hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte.
Vielleicht hätte er mir noch irgendwie helfen können oder so. So, das war ja auch meine Idee. Also nicht, dass er leicht tot ist, sondern dass er vielleicht gerade irgendwo festgehalten wird und kriegt irgendwie die Mappe vollgehauen oder so.
Behrendt war klar, dass er irgendwann die Polizei informieren müsste. Alles andere wäre nicht zu verantworten. Aber auch er zögerte, weil auch er Sorge hatte, Luchterhand nur Probleme zu machen.
Es hätte auch sein können, dass Alex sich gerade frisch in eine Spanierin verliebt hat und war mit der 3 Wochen auf Malle und hat gesagt, ihr könnt mich alle jetzt am Arsch lecken, mal 3 Wochen, bin mal nicht da. Der kommt wieder und ich habe sein ganzes Business versaut. Das war so für mich die Messerskante.
Am meisten Bedenken hatte er aber davor, seine ganzen Kollegen hochgehen zu lassen.
Das war echt eine Scheißsituation, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich jetzt das öffentlich mache bei der Polizei, verrate ich quasi die gesamte Polizeireporterbranche von Berlin und mache öffentlich, dass da jemand von uns in den Funk abhört. Aber letztendlich war es, würde ich sagen, die richtige Entscheidung. Ich habe dann aufgemacht. Also ich war quasi derjenige, der Judas, der gesagt hat, pass auf Leute, es gibt da jemanden, das Phantom mache ich jetzt mal öffentlich, muss ich jetzt leider tun, weil ich glaube, dass man dem was angetan hat. Wir haben einen, der hört für die ganze Berliner Medienbranche den Funk ab und der ist weg. Was machen wir denn jetzt?
Wenig später hat die 7. Mordkommission der Berliner Kriminalpolizei begonnen zu ermitteln. Ich weiß noch genau, wie ich mit Michael Behrendt am Tisch saß. Seit Jahrzehnten ist er Polizeireporter. Es gibt nicht viele Fälle, die ihn so ratlos gemacht haben wie dieser.
Also der Fall Luchterhand ist ein Mysterium, das wird sich nicht groß irgendwann klären lassen. Es sei denn, irgendein Angler findet durch Zufall mal irgendwie einen Schädelknochen und dann gucken sich die Zähne an. Obwohl Alex' Zähne war eine Katastrophe. Also daran müsste man ihn theoretisch erkennen. Das war einer seiner großen Probleme, seine Zähne. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass man den noch findet irgendwie.
Wenn man jetzt Alex noch irgendwie suchen müsste, wo müsste man suchen?
Traumvorstellung, der lebt in der Karibik, aber mittlerweile müsste er wie alt jetzt sein? Dann ist er jetzt an die 70 ran, so lange über den Daumen. Ja. Also.
Solange es keinen absoluten Beweis dafür gibt, dass Luchterhan tot ist, solange seine Leiche nicht gefunden wird, solange malt sich jemand wie Behrend aus, dass er ja doch noch leben könnte. Er wünscht es sich zumindest.
Also meiner Traumvorstellung Karibik, in der realistischen, ja, ein Feld in Brandenburg, 1,80 tief. Aber von Profis gemacht. Also dies sollte es so gewesen sein, dann waren es zynisch gemeint, waren es gute Jungs.
Dieser Gedanke von Michael Behrend, dass Luchterhan vielleicht doch noch leben könnte, über den müssen wir hier einmal sprechen. Weil, um ehrlich zu sein, Behrend ist nicht der Einzige, der diesen Gedanken hat. Es gibt sogar Berichte, in denen dieses Szenario zur Sprache kommt, wie in diesem hier vom RBB.
Was ist, wenn jene recht haben, die glauben, dass Luchterhan gar nicht tot ist? Vielleicht wollte er mit seinem Geld nur geschickt verschwinden und sich woanders ein neues Leben aufbauen.
Kann das sein? War das Verschwinden von Alexander Luchterhan dann nur eine perfekte Inszenierung? Der zurückgelassene Ausweis? Das restliche Geld in der Wohnung? Die nicht angetretene Reise nach Minsk? Es kann schon sein, dass Luchterhan ans Aussteigen gedacht hat. Wenn ich an die Doku über ihn denke, wie verbittert er da über seinen Job geredet hat, da klingt das tatsächlich so, als hätte er keine Lust mehr gehabt. Aber wozu dann die Inszenierung? Er hätte doch einfach das viele Geld nehmen und abhauen können. Der Grund für eine Inszenierung, sagen manche, könnte ein anderer gewesen sein. Luchterhan sei womöglich in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Laut dieser Zeugenschutztheorie könnte Luchterhan nicht nur für die Medien den Funk abgehört haben, sondern auch für Verbrecher. Denen wären seine Infos bestimmt viel wert gewesen. Laut dieser Theorie hätte Luchterhan so Einblick in schwerkriminelle Kreise bekommen. Und die Infos von dort wiederum hätte er theoretisch irgendwann mit der Polizei teilen können. Luchterhan hätte seine Infos dann mit allen gedealt, mit der Presse, den Verbrechern und der Polizei. Und die Theorie geht so weiter, dass Luchterhan der Polizei derart brisante Infos aus dem kriminellen Milieu geliefert haben soll, dass man ihn irgendwann schützen musste. Man hätte ihm dafür also eine neue Identität verpasst und mit seinem Verschwinden hätte Luchterhan gewissermaßen den perfekten Abgang hingelegt. Denn wer sucht schon nach jemandem, der als tot gilt? Ich finde die Vorstellung ehrlich gesagt abenteuerlich. Aber sie ist nun mal in der Welt und deswegen wollte ich zumindest abklopfen, ob etwas dran sein könnte. Auf gut Glück haben wir mit einer Gesichtserkennungs-KI geschaut, ob in den letzten 20 Jahren neue Fotos von Luchterhan im Netz aufgetaucht sind. Aber wir haben nichts gefunden. Das muss natürlich nichts heißen. Deswegen habe ich auch noch mit einem absoluten Fachmann fürs Thema Zeugenschutz gesprochen.
Mein Name ist Andreas Meyer, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Kiel. Die Anzahl der Personen, mit denen ich zu tun hatte im Zeugenschutz, würde ich schätzen so auf ungefähr 100.
Meyer hat sich den Fall Luchterhan für uns angeschaut. Er ist skeptisch, was die Zeugenschutztheorie angeht.
Wenn wir jetzt dieses Profil von ihm nehmen, Persönlichkeitsprofil und sein bisheriges Leben und sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, wenn man das abgleicht mit den Einschränkungen des Zeugenschutzes, dann spricht aus meiner Sicht relativ viel dafür, dass er nicht mehr am Leben ist.
Ist es denn denkbar, dass eine Mordkommission monatelang intensiv arbeitet, ohne zu wissen, dass die Person, die sie sucht, eigentlich längst von Kollegen geschützt wird?
Könnte im Extremfall durchaus sein, dass das Bundesland A jemanden in den Zeugenschutz aufnimmt und die Ermittler im Bundesland B glauben, diese Person ist ermordet worden, und dann die Personen C und D wegen des Verdachts eines Mordes in Haft nehmen. Man muss jedoch sagen, dass dann die Behörden aus dem Bundesland A doch zeitnah dann an die Kollegen aus dem Bundesland B hätten herantreten müssen und sagen müssen, Freunde, Wir verraten euch zwar nicht wieso, aber ein Tötungsdelikt ist das hier irgendwie gerade nicht.
Es gibt also keinen plausiblen Grund für diese Zeugenschutztheorie. Die Umstände von Luchterhands Verschwinden sprechen stattdessen dafür, dass er tatsächlich getötet wurde. Zwanzig Jahre ermittelt die Berliner Kriminalpolizei schon im Fall Luchterhand. Die Ermittlungen füllen mittlerweile 40 Aktenordner. In diesen Ordnern stecken alle Zeugenaussagen, die Handyauswertungen und Berichte über jede noch so vage Spur. Mir war klar, wenn ich prüfen will, ob es stimmen kann, was unser Informant Klaus über den Fall sagt, nämlich, dass sein Kumpel Bernd S. Luchterhand getötet haben soll, dann würde mir nichts so sehr dabei helfen wie diese Ermittlungsakten. In ihnen müsste auch eine Menge über seinen Kumpel Bernd S. stehen. Der war ja einmal der Hauptverdächtige. Welche Spuren haben die Polizei damals auf Bernd S. gebracht? Ich musste unbedingt diese Akte sehen. Und irgendwann hatte ich sie. Zumindest die wichtigsten Teile. Wer sie mir gegeben hat, darf ich nicht sagen. Ich muss die Quelle schützen. Es waren tausende Seiten. Ich habe sie durch einen Scanner gejagt, damit ich mich nicht durch Papierberge wälzen musste. Und dann habe ich mich mit den PDF-Dateien in der Redaktion verkrochen. Ich habe die erste Datei nur kurz aufgemacht. Da musste ich schon tief Luft holen. Die Akte beginnt mit einer Vermisstenanzeige. Und damit meine ich nicht den Anruf von Bildreporter Michael Behrendt, der damals den Pressesprecher der Polizei informiert hat. Es gab noch andere Leute, die bei der Polizei wegen Luchterhand vorstellig geworden sind. Und zwar ganz offiziell. Sie haben eine Vermisstenanzeige gestellt. Das Datum dieser Vermisstenanzeige ist der 16. Mai 2005. 8 Tage nach Luchterhands Verschwinden. An diesem Tag haben 2 Männer Luchterhand gemeinsam als vermisst gemeldet. Der eine war dieser Fotograf, der mit Luchterhand zusammengearbeitet hat und das Licht im Hochhaus gesehen hat. Der andere Mann war nach eigenem Bekunden ein guter Bekannter von Luchterhand. Er sagte, dass er Luchterhand schon überall gesucht habe. Er habe sich sogar im Leichenschauhaus erkundigt. Aber nirgendwo habe er ihn gefunden. Der Mann sagte, für ihn gebe es nur eine Erklärung. Luchterhand müsse einer Straftat zum Opfer gefallen sein. Dieser Mann, das war Bernd S. Jener Bernd S., den unser Informant Klaus des Mordes bezichtigt. Ausgerechnet mit ihm beginnt diese Akte. Bernd S. ist damals erst vor wenigen Monaten aus dem Knast freigekommen. Das sagt er später den Mordermittlern. Er erzählt den Beamten auch, wie Luchterhand und er sich 15 Jahre zuvor überhaupt kennengelernt hätten. Sie seien zusammen im Gefängnis gewesen. Bernd S. wegen Betrug, Luchterhand wegen Raub. Bernd S. sagt, er sei Insassenvertreter gewesen. Gemeinsam mit Luchterhand habe er einen Papierkrieg gegen die Gefängnisleitung geführt. So hätten sie sich angefreundet. Als sie wieder draußen waren, habe Luchterhand sogar mal bei ihm gewohnt, bis der sein Funkbusiness aufzog. Noch immer seien sie gute Freunde, sagt Bernd S. den Ermittlern. Fast täglich würden sie telefonieren. Bernd S. macht den Ermittlern klar, dass er Luchterhand wirklich gut kennt. Er weiß zu berichten, dass der sich mit den Frauen schwer tue, auch weil er etwas exzentrisch sei. Im Restaurant zum Beispiel bestelle er nie, was auf der Karte steht, sondern lasse sich immer etwas zusammenstellen. Er habe auch so einen Tick, alle möglichen englischen Begriffe einzudeutschen. Er weise auch jeden penetrant darauf hin. 2x die Woche würden sich die beiden auch persönlich treffen. Allein schon wegen der Schecks vom Axel Springer Verlag, die bei Bernd S. für Luchterhand ankommen. Ein Scheck komme immer am Donnerstag, der andere am Samstag. Bernd S. klingt in seiner Zeugenaussage wie einer, der sich große Sorgen um seinen engen Freund macht. Plötzlich, mitten in der Vernehmung, beginnt er sogar zu weinen. Bernd S. zeigt den Ermittlern ein Foto. Er sagt, das Foto habe ihm Luchterhand vor etwa 3 Monaten gegeben. Luchterhand habe gemeint, wenn ihm etwas passieren würde, solle er, Bernd S., damit zur Polizei gehen. Das Foto zeigt einen Mann mit kurz geschorenem Haar. Er heiße Aljoscha und sei Russe, sagt Bernd S. Aljoscha sei so etwas wie eine Schutzperson für Luchterhand, ein Bodyguard. Aber Bernd S. sagt, Luchterhand habe Angst vor Aljoscha gehabt. Angst, dass der ihn überfalle oder beklaue. Luchterhand lasse Aljoscha schon nicht mehr in seine Wohnung, weil er vermute, dass der ihm mal 20.000 Euro gestohlen habe. Bernd S. erzählt, dass Aljoscha ihn vor vielen Jahren sogar mal gefragt habe, brauchst du diesen Alex noch? Die Ermittler sind wie elektrisiert. Bernd S. gibt ihnen Aljoschas Telefonnummer. Er sagt ihnen auch, wo sie ihn suchen müssen. In Potsdam. Die Polizei hat jetzt den idealen Verdächtigen. Aljoscha, den Bodyguard. Und das alles nur dank Bernd S. Aber es wird nicht lange dauern. Dann wird sich das Bild, das die Ermittler von diesem besorgten Freund haben, drastisch ändern. Mehr in Folge 5. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon alle 12 Folgen dieser Serie hören. Und zwar bei Stern Plus und bei RTL Plus. Das Probeabo beim Stern kostet aktuell auch nur 1 Euro. Holt euch am besten eine der beiden Apps. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Auf allen anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge. Die letzten 4 gibt es aber nur bei Stern Plus und RTL Plus. Luchterhand ist ein Podcast von Stern und RTL Plus. Host und Autor bin ich, Matthias Bolsinger. Redaktion und Schnitt lagen bei Dominik Stawski. Postproduktion und Sounddesign stammen von Andolin Sonn. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke auch an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Nicola Wagner vom Stern. Und ganz besonders an den ersten Hörer dieses Podcasts, an Arne Daniels, für die vielen Ratschläge. Zitiertes Audiomaterial in dieser Folge: RBB, Täter, Opfer, Polizei vom 14. Mai 2006.